Als wir ins Hotel kamen, sagte Franz, bitte alle mal in den Besprechungsraum. Mir läuft es heute noch eiskalt den Rücken runter, wenn ich an die Situation denke. Freunde, sagte er, jetzt sitzen wir noch mal alle zusammen, wie in den letzten Wochen bei Besprechungen. Ich möchte mich bedanken bei euch, für euren Einsatz, für eure Hingabe. Ihr habt etwas geschaffen, das euch immer begleiten wird. Das ist das Größte für einen Fußballer. Ihr könnt stolz auf euch sein. Ihr habt es verdient, weil ihr die Besten wart, weil ihr die Professionellsten wart. Ich möchte euch auch sagen, ich biete jeden von euch das Du an. Wow, dachte ich, als Rudi Völler aufsteht und mich als Jüngsten aufforderte, Andi, jetzt duzt den Franz doch mal. Alle haben laut losgelacht. Bis dahin war er für mich immer Herr Beckenbauer gewesen. Und jetzt der Franz. Er sagte dann noch, wenn jemand ein Problem hat, kann er sich immer an mich wenden. Und jetzt könnt ihr feiern. Das habt ihr euch verdient. Andi Möller im Buch Wir waren Helden oder Wir Helden von Rom, Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen verdattert, erschienen im Edel Sports Verlag vor ein paar Wochen. Und ja, damit beginnen wir heute die Sendung Abseits der Fußball-Podcast-Folge 218. Gestern kam die Meldung, dass der Kaiser Franz Beckenbauer gestorben ist. Und ich dachte mir, es ist vielleicht ein bisschen unangebracht, jetzt mit Buongiorno oder Tag, die Herrschaften anzufangen. Denn ich glaube, das überschattet für jeden Fußballfan weltweit im Moment ein bisschen, ja, die Lust auf Fußball und macht er nachdenklich. Natürlich möchte ich heute auch dann mein Kompagnon begrüßen, wie jede Woche Steffen Hertlein. Schönen guten Abend.
Buongiorno, buongiorno. Und der Herr Baden ist natürlich auch dabei.
Genau, und Björn Francesco Untied ist dabei, unser TikToker, unser lieber Freund, YouTuber und natürlich auch mal wieder, und da freuen wir uns sehr, Benjamin Sachs, Benjamin Gude, hallo. Falls ihr euch wundert, es hat dieses Mal weder ein Vorwort noch ein Intro gegeben. Ich habe das bewusst so rausgesucht, weil ich denke, man muss jetzt natürlich nicht so tun, als wäre die Welt untergegangen, um Gottes Willen. Aber ich weiß nicht, wie es euch ging. Mich hat das böse getroffen gestern, die Nachricht. Also ich konnte es nicht glauben. Man wusste, er ist krank, man wusste, er ist schon alt. Aber was habt ihr, erzählt doch gerade mal vielleicht, wie habt ihr es erfahren und was habt ihr gedacht, als ihr das gehört habt? Steffen, fang du doch gerade mal an vielleicht.
Ja, tatsächlich, also bös getroffen wäre ein bisschen zu weit ausgeholt, aber schon. Ich habe dann doch schon gemerkt, dass mich das, also man wusste, er hat sich zurückgezogen in die letzten Jahre und er hatte jetzt nicht mehr so das allerbeste Standing von bis, wir können es ja gleich mal ein bisschen im Detail, irgendwie Sommermärchen und dann auch die Aussagen WM Katar und so, aber trotzdem war er einfach also es war einfach, also für mich persönlich subjektiv tatsächlich. 1990 war das mein erster Kontakt, ich habe es auch zu Sandra gesagt, mein erster Kontakt zum Fußball und die WM 90 an die Breme und der Kaiser dann auf dem Rasen, das war für mich der Moment, da habe ich mich fast unsterblich in den Fußball verliebt. Also da habe ich echt gemerkt, was da emotional passiert ist, als 10-jähriger Bub mit dem Vater zusammen, der hat dann eine Rakete aus dem Fenster gehauen, irgendwie als der Breme getroffen hat. Dann der Beckenbauer von seinem ganzen Habitus, von seiner Art, also hat mich schwer, 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 also allein Körpersprache, was Körpersprache ausrichten kann, Charisma kannst du nicht trainieren, aber das hat mich schwer geprägt als junger Mensch. Und tatsächlich war es dann gestern, ich habe dann irgendwie kurz gebraucht, weil ich dachte so, ah, okay, naja, mehr oder weniger, irgendwann war dann klar, also ihm ging es nicht gut, aber mich hat es dann heute dann doch noch ein bisschen beschäftigt, zu sagen, wie krass, das ist echt eine, und vielleicht, ich habe es auch Sandra gesagt, für mich persönlich der größte deutsche Sportler aller Zeiten, Nowitzki, Graf, Becker, Schumacher, aber Franz Beckenbauer für mich auch was das Repräsentieren Deutschlands in die Welt betrifft, für mich Franz Beckenbauer der größte deutsche Sportler aller Zeiten.
Und es gibt noch eine Sache, bevor wir natürlich zu unseren Gästen kommen, Steffen. Und irgendwann, da waren wir noch relativ jung, hast du mir mal erzählt, dass die Szene, die wie er alleine über den Rasen in Rom läuft, dass das für dich prägend war und bis heute eigentlich prägend ist. Das zeigt ja auch viel. Und Benny, du, ich und der Steffen, wir drei, also ich meine, es kann natürlich sein, dass du durch deinen Job den Franz mal persönlich kennengelernt hast, aber als Jugendliche standen wir mal vor ihm. Erinnert ihr euch noch, wann das war und
Ach
wo?
du Liebe, war das nicht der Festhalle
Das
damals?
war in der Festhalle, da haben wir uns ein Autogramm geholt.
Herrje.
Das war eine Veranstaltung, die hieß Fuchs 95 und so, das war ein,
Ach du
ja,
Scheiße.
das war
Boah, hab ich gar
95 in
nicht
der
mehr auf dem
Festhalle.
Radar gehabt.
Und das sollte,
Sehr
Fuchs
gut.
war ein Preis, ein Sportpreis von RAN, der sollte etabliert werden, aber nach dem Jahr war schon wieder
Ja,
vorbei.
funktioniert.
Und nach der beziehungsweise es war eine Live-Sendung, wir sind danach runter aufs Parkett und da kam erst Marcel Wittlicek auf uns zu, der damals bei Bayern gespielt hat, und auf einmal stand der Franz vor uns und wir standen alle drei so da. Der Franz steht vor uns und ist auch noch freundlich und gibt Autogramme. Also, das Da haben wir uns ein Autogramm von Franz geholt. Benni, erstmal schön, dass du wieder bei uns bist.
Bonjour. Ja.
Wir reden natürlich noch später über deinen Verlauf in den letzten Monaten, aber hast du den Franz Beckenbauer mal kennenlernen dürfen oder irgendwie bei irgendwelchen Anlässen mal ganz nah erleben dürfen?
Nein, leider nicht, aber Steffen hat es perfekt gesagt. Also ich könnte genau die gleichen Worte wählen. Ich habe mir vor kurzem sogar noch der Aufstieg des FC Bayern angeschaut. Gibt es auf RTL Plus. Und
gute Freunde.
Da ist das sehr, ja auch, also gute, also wirklich, da ist das auch nochmal genau beschrieben, wie der Franz ist. Und klar, alle haben auch irgendwie dieses aktuelle Sportstudio, wo er vom Bierglas, vom Bars aus direkt in die Torwand getroffen hat. Und die Lichtgestalt, so wurde er genannt. Also das war nicht nur als Spieler, sondern auch als Trainer. Es ist eigentlich kaum zu glauben, dass er nicht mehr da ist. Wobei ich jetzt irgendwie so das Gefühl habe, am Ende hat er echt auch gelitten. Also wenn man so die letzten Interviews dann gesehen hat und so. Deswegen eher eine Befreiung, auch wenn es natürlich so im Westlichen gar nicht so, wenn jemand stirbt, ist es immer tragisch auf jeden Fall. Aber ich irgendwie vom Gefühl her eher eine Befreiung für den Franz, weil er hat sich ja komplett die letzten Jahre da rausgezogen. Mhm. Daher, er bleibt eine Erinnerung. Der Steffen hat es wunderbar mit der WM. Das war so, ja, das erste Mal, wo man Fußball bewusst geschaut hat. Fußball-Weltmeisterschaft in Italien, ja. Und ja, Franz Beckenbauer war der Teamchef gewesen. Also daher ist alles gesagt.
Björn, du bist der Jüngste in der Runde. Du bist, glaube ich, 10 Jahre jünger. 31, 32, kann das sein?
33.
33. Oh,
sieht aus wie 29.
Und, genau. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass selbst Björn und auch die danach, die Generation, Franz Beckenbauer immer noch so sieht, wie er war und als Legende. Wie ist deine Erinnerung an Franz Beckenbauer als Kind vielleicht schon? Hat das noch eine Rolle gespielt bei euch als Kinder oder hat dich Franz Beckenbauer erst später erreicht?
Nee, also ich glaube, Franz Beckenbauer habe ich eher kennengelernt als Präsident von FC Bayern.
Guck mal.
Ja, und ja, aber was der überhaupt für den deutschen Fußball gemacht hat, ne? Der ist als Spieler Fußball-Weltmeister und Europameister geworden, ist 1990, mein Geburtsjahr, ist er Weltmeister geworden, ja, als Trainer, Teamchef. Und dann hat er die WM nach Deutschland geholt 2006. Egal, was da drumherum ist, er hat sie zu uns geholt. Und er hat Deutschland repräsentiert und er hat uns gut repräsentiert. Und ich glaube, das hätte kein anderer gemacht. Ja, jetzt ist Philipp Lahm unser Aushängeschild, aber sein Gesicht sehe ich nicht so häufig wie damals Beckenbauers Gesicht.
Das ist ja der Punkt. Ich habe gestern Abend, und das habt ihr den Titel gelesen bei Bild, Unheimliches Timing der ARD, wegen dieser Doku. Ja, das ist jetzt wurscht eigentlich, aber ich hab gestern versetzt in der ARD-Mediathek mir danach diese Reportage angeguckt. Ja, es ist halt unglaublich, wie die alle von ihm reden, alle Weggefährten, und da hat er ja noch gelebt zu dem Zeitpunkt. Das Wort Lichtgestalt ist, glaube ich, wirklich zu Recht auch gefallen. Jeder hat gesagt, er muss ein unglaublich freundlicher Mensch gewesen sein, egal ob du Tellerwäscher warst oder Profi beim Fußball. Er hat jeden gleich behandelt, er hatte immer Geld einstecken, aber nicht um einen heißen zu machen, sondern er hat jedem dickes Trinkgeld gegeben, dem Kellner, dem Autowäscher. Das ist furzegal gewesen, er hat sie alle gleich behandelt. Und weil du gesagt hast, Steffen, das ist ja auch die Wahrheit, am Ende war ja sein Ruf ein bisschen geknickt, angeknackst wegen der Geschichte von der WM 2006, wie er sie geholt hat. 6,7 Millionen wurden immer genannt, die an irgendjemanden geflossen sind. Und Walter M. Straten, von der Bild-Chefredakteur,
ist, glaube ich. Der Typ von Ralf ist live auch.
Genau, der ist bei Bild, ich weiß nicht, Chefredakteur, der Sportchef. War heute Morgen im Podcast Stammplatz mit unseren lieben Freunden André Albers und Kilian Gaffrey. Und das war eine Sonderfolge auch, es ging nur um Franz. Und er hat gesagt, wenn man wirklich hinguckt und das auch weiß, dann weiß man, dass man selbst quasi überhaupt nicht dran schuld sein muss, wenn man eine WM holen will, sondern dieser Verein ist so korrupt, dass du keine andere Möglichkeit hast, als dort entweder mitzuspielen oder du kriegst die WM nicht. Weil es war ja auch ein bisschen so, dass es hieß, der Franz hat es von sich aus gemacht. Wie es war, ist im Endeffekt wurscht. Es war ein bisschen Korruption dabei. Aber ich finde, das ist, jedes Land hat seinen Fußballer und wir hatten das Glück, dass wir bis jetzt eigentlich noch unsere Legende hatten. Ich meine, Brasilien hat ihn verloren, Portugal hat seinen verloren, Nordirland mit George Best, Bobby Charlton. Jetzt haben wir unsere Legende auch verloren.
Ja, aber dafür ist ja Zeit und Sport und Bühne da, damit neue Helden geboren werden. Also wir sehen es jetzt gerade, warum nicht so ein 16-Jähriger beim Dart? Warum soll nicht Dart der neue Volkssport werden? Also bitte, here we go. Also ist doch alles möglich, der neue Bobbele. Ich hätte mir damals vielleicht ein bisschen mehr von ihm gewünscht. Also ich glaube tatsächlich, Gut, heutzutage ist es durch Internet und Insta und TikTok ein bisschen einfacher. Wäre vielleicht für ihn nicht verkehrt gewesen, einfach ein bisschen deutlicher zu sagen, was da, weil es hat ihn einfach jahrelang klar gesagt, du hast so eine tolle Karriere gemacht. Gibt es nicht irgendeinen Berater, irgendeiner aus deiner Familie, der dir sagt, Franz, tu mir den Gefallen, geh irgendwie Stern TV, mach irgendwas, mach ein Interview und klär das einfach einmal. Und selbst wenn du sagst, du hast geschmiert, ist es doch okay, wen interessiert es im Nachhinein. Aber dieses, wenn das dann so ein bisschen irgendwie, dann war es ein bisschen unglücklich, ich hatte es nochmal vorhin gesehen, irgendwie diese Formulierung da Katar, dass er da niemanden gesehen hätte, der in Ketten arbeiten würde und so. Aber andererseits muss man auch sagen, jedes Land bekommt die Helden, die es verdient, aber auch die Journale, die es verdient. Und das, was dann da in die letzten, deshalb fand ich das heute, ich habe einerseits, hatte ich schon dieses Gefühl, so ein bisschen bedrückt auch zu sein, wegen der großen Inspiration, aber andererseits ist es wieder so dieses, wie soll ich sagen, ich sag mal durch die Blumen, diese leichte Abgefucktheit, wenn dann viele Leute, die jahrelang schlecht über ihn gesprochen haben, der wurde nicht mal mit dem Arsch angeschaut, der wurde persifliert, es ging nur noch um Katar, es ging nur noch um dieses Schieben, keiner hatte das mal irgendwie auf dem Schirm, der hat 2015 seinen Sohn verloren, das hat ihn mitgenommen, so. Also, dass er, wie er dann, die Art und Weise, wie dann irgendwie an diesem Denkmal gebaut wurde und dann, an dem Tag, wenn er verstirbt, kommen plötzlich alle wieder hervorgekrochen und sagen, ach, der Franz, Freunde, ihr seid schon verlogen. Ich habe das nie, also ich persönlich kann von mir sagen, mir war das Thema dann irgendwann relativ wurscht, aber ich hätte niemals irgendwie das schlecht gesagt, geschmiert wird überall im Fußball, also gerade bei so Vergaben würde ich von außen behaupten. Ich fand es dann ein bisschen unglücklich, dass dann so viele, die vorher so oft so schlecht über ihn gesprochen haben, dann sagen, ja, unser Kaiser und unser Franz und das, ja, komm, was habt ihr die letzten Jahre gemacht? Ja, aber andererseits, wie gesagt, wäre es vielleicht nicht verkehrt gewesen, hätte er einmal so ein richtiges Statement abgegeben und einmal gesagt, ja, ich bin schuld, ich habe das gemacht, Punkt, aus, Ende. Ja,
das ist schon im Nachhinein. Aber wenn du auch siehst, wer sich alles aus der ganzen Welt gemeldet hat, quasi per Trauerbekundung, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, jetzt nur mal aus dem Fußball die Großen, die Größten der Welt haben wirklich Abschied genommen quasi und ihr Beileid bekundet. Ich halte noch mal ganz kurz für die YouTuber das Buch.
Kriegen wir den Autor eigentlich?
Ich habe ihn angeschrieben, noch nicht angeschrieben und ich werde es aber machen, denn wir werden dieses Buch, Wir Helden von Rom, mit dem Vorwort von Franz Beckenbauer, was er noch geschrieben hat, kurz vor seinem Tod, wir werden eine Sonderfolge machen über dieses Buch, gerade weil, wie Steffen es gesagt hat, das ist unser Startschuss gewesen fürs Fußballfan-Dasein. Ich habe eine mündliche Zusage persönlich bekommen von Jürgen Kohler, der auf jeden Fall im Januar oder im Februar bei uns im Podcast sein wird. Wir versuchen das natürlich zusammenzukriegen mit Nils Suhling, der das Buch geschrieben hat. Denn das Besondere an diesem Buch ist, es gibt keinen normalen Text, sondern das ganze Buch, ihr habt gesehen, es ist sehr dick, besteht nur aus Zitaten. Und zwar von allen Mitarbeitern und Spielern der WM 90 der deutschen Nationalmannschaft. Von allen, vom Zeugwart bis zur Spieler Nummer 22 oder 24, bis Betty Vogt, Holger Osijek, alle haben mehrere Kommentare drin und auch Jürgen Kohler. Also ich bin gespannt, was er erzählen wird.
Das ist auf jeden Fall. Und bevor wir jetzt die Türen richtig aufmachen, wollte ich nochmal sagen, für alle, die es mitbekommen haben, wir sind beim Portal Podcaster.de mit unserem Podcast. Wir dachten jetzt lange Zeit, wir wären auch dann auf allen Portalen. Momentan sind wir tatsächlich nur nach dem Nachschauen bei Spotify, bei Podcaster.de und bei YouTube. Das heißt, bei dieser und all den anderen Anbietern dachten wir wären, sind wir momentan leider nicht, irgendwie gab es da ein bisschen Kommunikationsschwierigkeiten, technische Schwierigkeiten, wir wechseln jetzt den Anbieter, unser Produzent, der Leini, hat sich drum gekümmert, das heißt, ab sofort, sagt's bitte auch in die Welt hinaus, falls es läuft, ich wurde auch zwischendurch auf Straßenfesten in Isenburg angesprochen, ich finde euch nicht bei dieser und bei Co. und bei Apple Music, aber wir sind bald überall wieder richtig vertreten, das gab ein bisschen technische Schwierigkeiten, aber ab bald, ich glaube die Woche dann oder nächste Woche, sind wir wieder auf allen Portalen, nicht nur auf Spotify und Co. So, lass uns ganz kurz mal, ich habe wieder einige Themen im Gepäck. Benni, ich habe gesehen bei Insta, du warst in Leverkusen und hast mit Signore Alonso, sag mir, was macht der Mann? Du hast das Training beobachtet, was macht der Mann, was andere nicht machen?
Ja, mit den Erwartungen geht mal hin. Tabellenführung geschlagen in 3 Wettbewerben, ja. Und er wird mit Bayern München als Trainer in Verbindung gebracht. Und klar, die Mannschaft hat einen überragenden Fußball gespielt. Und dann hat er mal 2 Tage öffentlich trainiert. Da habe ich gedacht, komm, da fährst du doch mal hin, ja, wenn er trainiert. Naja, was macht er besonders? Die Art des Coaching ist besonders. Also die Übungen an sich, ich meine, wenn man viel Fußballtraining schaut, dann ähneln die sich so zum Teil. Aber wie er coacht, wie er das lebt, er ist eigentlich Spieler. Also er ist so ein bisschen, wenn ich Guardiola trainieren gesehen habe und dann ihn, sehr viele Parallelen. Und er ist mittendrin und er coacht wirklich mit so einer Leidenschaft, mit so einer Hingabe und sieht natürlich Dinge, weil er auch ein Weltklasse-Spieler war, auf einer ganz schwierigen Position im zentralen Mittelfeld und war in England bei Liverpool, war bei Real Madrid, Bayern München. Also du siehst einfach, dass er die Ausstrahlung hat, aber auch das Inhaltliche. Und das Training ist Fußballtraining. Es hört sich jetzt immer so an, aber manche gehen ein bisschen weg von diesem reinen Fußball, aber er lässt die Jungs kicken in verschiedenen Räumen, mit verschiedenen Situationen, mit verschiedenen kognitiven Aufgaben, mit extremem Druck, was die Spieler haben. Und das ist einfach fantastisch anzusehen. Die Spieler, man merkt richtig, die haben richtig Bock einfach. Das Training ist gut aufgebaut. Die haben einfach Bock zu kicken. Und er lässt die kicken und stört sie auch dann nicht immer permanent, sondern lässt sie einfach auf Fußball. Man hat natürlich mit, wenn man Wirtz jetzt im Training sieht, ja, das ist ein Genuss. Also da sollte man sich eigentlich nur mal ihn anschauen, Florian Wirtz dann die ganze Zeit beim Training, weil allein schon die Kamera nur auf ihn zu stellen, ist schon mega. Und daher, ja, tolle Erfahrung. Wir werden jetzt sehen, die spielen in Augsburg, kniffliges Spiel gleich am Anfang. Boniface und dann in Leipzig, ja, wird jetzt auch nicht leichter werden. Also die Jungs sind erstmal weg, Boniface bis Mitte April erstmal weg. Die anderen drei, vor allen Dingen zwei Stammspieler, Cousinot und Tapsoba, zwei wichtige Innenverteidiger. Mal sehen, wie er es ersetzt. Wahrscheinlich mit Hinkapé und Stanicic, der von Bayern gekommen ist, der Kroate. Also vielleicht Andrić wird vielleicht spielen. Aber sonst bin ich gespannt, weil der Kader natürlich jetzt in der Breite nicht so wie Bayern München ist. Und wenn dann mal 1-2 und gerade in der Verteidigung von drei Innenverteidiger zwei wegbrechen, also bin ich gespannt, wie das dann läuft. Ich würde mir es wünschen, wenn sie es durchziehen, aber mir fehlt dann doch der Glaube, dass es bis zum Ende, weil das ist jetzt die Latte so hochgelegt, das schaffst du eigentlich nicht. Die Latte ist so hoch, was sie in der Hinrunde gespielt haben. Ja, aber ich würde mich freuen, wäre geil, wenn Leverkusen es durchzieht.
Bin gespannt. Weil Boniface, das habe ich vorhin erst gelesen. Aber eigentlich ist es wurscht, weil sie haben ja noch einen Patrick Schick. Also, naja.
Ja,
das ist doch das Ding.
Auf jeden Fall.
Der Satz ist gut.
Björn, was meinst du mit dem, was jetzt zuletzt, also mit der Verletzung Afrika Cup, glaubst du, die, da machen wir ein bisschen Glaskugel, die Leverkusener behalten den Beat oder glaubst du, jetzt könnte es langsam bröckeln?
Ist schwer. Boniface war schon sehr wichtig, auch in der Innenverteidigung. Cousinot und Tapsoba, ganz starke Spieler, ja, die viele Zweikämpfe auch holen. Hinkapi ist jetzt gefordert. Ja, und so wie ich gelesen habe, plant
Alonso,
danke.
Da haben wir ihn doch,
ja. Habe ich einen Hänger gehabt.
Ja. Ja, plant Alonso. Kauf ein Abel lösen, Chili.
Ja, genau. Ja. Alonso plant anscheinend Andrić als Libero. Ja, und auch eine interessante Sache. Bin ich mal gespannt, wie es funktioniert, ob es funktioniert. Boniface tut sehr weh, glaube ich. Auch wenn Schick gut ist, aber Boniface ist, glaube ich, noch mal eine Stufe drüber.
Was hat er im Training sich verletzt, oder was?
Ja, im Training. Ja, in Afrika Cup, in Afrika, genauso wie Gerassi von Stuttgart. Das ist halt immer das Problem, wenn du dann die Belastung, du hattest eine Pause gehabt, dann bist du in deiner Mannschaft oder du reist dann direkt hin und natürlich, du weißt nicht, wie die so abgestimmt ist das auch nicht mehr, wie die afrikanischen Mannschaften dann dort trainieren, ohne da jetzt irgendwas reiner zu interpretieren. Aber ja, jetzt sind beide Stürmer verletzt, also bei Stuttgart Gerassi und Boniface jetzt auch nochmal. Also ich will jetzt nicht von Zufall sprechen.
Ja, und ich habe auch mitgekriegt, jetzt soll Teller von Leverkusen vielleicht für Nigeria nachnominiert werden. Ja, auch nochmal ein Spieler, der weg ist, ne? Also dann hast du einen verletzten Boniface, zwei Innenverteidiger beim Afrika Cup und wenn Teller wirklich nachnominiert wird, fehlt ja auch nochmal ein Außenspieler.
Hm. Also, und auch die Eintracht betrifft dieses Thema ja auch. Die Mannschaft, die am... Stimmt, hattest du noch was zu Leverkusen?
Nee, Eintracht ist ein schönes Thema.
Ja, denn die Eintracht hat zugeschlagen auf dem Transfermarkt, glaube ich, bis jetzt wie kein anderer. Van de Beek. Ich mache den Dawson's Creek Witz jetzt nicht nochmal.
Bitte nicht. Der war beim ersten Mal schon nicht gut.
Aber auch wegen Bier kannst du noch kommen. Für uns war er witzig, weil wir haben ihn ja verstanden. Ja. Genau. Van de Beek. Ja. Jetzt habe ich gerade einen leichten Hänger.
Was ist denn heute?
Ja, ist schon ein guter Mann, auf jeden Fall. Also ich meine, Marmoush fehlt ja natürlich wegen dem Afrika-Cup und noch die eine oder andere Person. Und Kalajdzic ist gut. Ich finde, es ist kein schlechter Transfer. Was mir tierisch auf den Piss geht, Benny und Björn, ihr als Experten, dieser Vergleich, ja, er ist kein Kolomoani. Oh. Ja, natürlich ist er kein Kolomoani. Ja,
das ist doch eine Aussage.
Ja, bitte. Ja,
ach, du schreibst am Schuh. Wer bringt denn den Vergleich?
Das habe ich bei Facebook ganz viel
gelesen. Ehrlich?
Bei Twitter oder X.
Facebook, das sagt.
Ja, aber ganz, okay, das sind immer die Experten. Aber ich meine, wie seht ihr, wie seht ihr beiden diesen Transfer? Kalajdzic, guter Mann oder nicht?
Auch wenn er lange nicht gespielt, ich habe vor kurzem gelesen, in ganz wenigen Minuten war dort in England gespielt und dann auch davor kam er hin, hat einen Kreuzbandriss gehabt. Also klar, der Kalajdzic, der in Stuttgart dann die Flanken von Sosa verwertet hat, der ist er vielleicht jetzt gerade nicht, weil man darf es nicht unterschätzen, wenn du nicht den Rhythmus hast und die Spielpraxis und die Spielhärte, dann kommst du nicht einfach mal so hin und dann funktioniert es wieder. Mhm. Das wird interessant zu sehen sein, wie fit ist er wirklich, ja, und er müsste eigentlich sofort funktionieren, weil er ja so für Marmoush eingeplant ist, auch wenn er auch da ein ganz anderer Spielertyp ist. Mhm. Und ja, Van der Beek war natürlich in Ajax fantastisch, aber auch mit dieser Mannschaft, also da war er natürlich ein typischer Ajax-Spieler, der funktioniert in so einer Ajax-Mannschaft, wenn man diese Mannschaft damals gesehen hat, die dann fast ins Finale gekommen ist, gegen Tottenham im Halbfinale raus. Das war fantastisch. Jetzt hat er in Manchester sich nicht durchgesetzt. Gilt als in der englischen Liga die Intensität nicht so ganz mitgegangen. Aber ich glaube, mit Götze so in der Verbindung und mit Larsson, weil er auch ein sehr spielstarker Mann ist, sehr spielintelligenter Spieler, einer, der vorne auch mit reingeht, so einer der vorderste Mittelfeldspieler, so ein Zehner, Achter, Zehner. Das könnte schon, da könnte ich mir schon vorstellen, er wirkt auch sehr, mit 26 sehr, hat ein bisschen was erlebt, hat eine super Phase gehabt, jetzt eine weniger gute Phase, wirkt aber sehr aufgeräumt in den Interviews und hat Bock auf Kicken. Bei ihm könnte ich mir es irgendwie ein bisschen schneller vorstellen. Kalajdzic wird man sehen. Aber klar, dadurch, dass die Jungs jetzt im offensiven Mittelfeld ein bisschen schwieriger auszurechnen sind vielleicht, wenn Chaibi wieder zurückkommt, dann noch Götze, dann noch Larsson, ja, Van der Beek. Also da hast du ja dann echt super Leute im offensiven Mittelfeld. Das werden wir sehen. Aber das Auftaktprogramm ist wieder für die Eintracht maßgeschneidert, wie die ersten Spiele. Da haben sie echt jetzt, sagen wir mal, Mannschaften, die kannst du echt schlagen. Ja, ist jetzt nicht gleich Bayern, Leverkusen, Dortmund. Und deswegen, ja, wie immer, wenn du dann gut reinkommst,
aber bitte, sag mal bitte, wie kriegt man denn, oder glaubst du, dass ein Spieler, der zweimal einen Kreuzbandriss hat am gleichen Knie, glaubst du, der kann wirklich, also kriegst du den irgendwann so hin, dass der kommt, also abgesehen von Druck und Fans und Erwartungshaltung, Umfeld etc. pp., ja. Aber kriegst du den so modelliert, dass der wirklich komplett frei aufspielen kann, dass der komplett mit 100% die Zweikämpfe geht, oder ist da immer noch irgendwie ein Schalter, der so ein bisschen filtert?
Schalter ist bei den meisten, aber den musst du umlegen. Boniface hat die Eintracht Abstand genommen vom Transfer, weil er zwei Kreuzbandrisse hatte. Nur mal kurz nochmal, Boniface hatte zwei Kreuzbandrisse. Dann in Belgien wurde dann, glaube ich, zuletzt bei Genoa und davor auch und hat dann so performt. Also, das ist ein Beispiel. Arjen Robben war häufig verletzt, galt so als der Klaßmann im Fußball. Weil er so anfällig war an Muskulatur und kam von Chelsea und dann Bayern, weiß nicht, ob durch Müller-Wohlfahrt und die ärztliche Abteilung wahrscheinlich so ein Gesamtding, konnte er auch regelmäßig spielen. Also daher denke ich schon, auch wenn er zwar in der damals vielleicht nicht vor 15, 20 Jahren, aber mit der heutigen Zeit ist es möglich. Außer er hat, klar, am Anfang hast du immer so ein Stück weit, gehst du vielleicht nicht ganz voll durch, aber das legt sich dann auch. Es geht ja gar nicht auf dem Niveau, dass du da irgendwie zurückziehst oder so.
Sehe ich jetzt nicht als Problem. Björn, für dich ein guter Kauf? Bist du überzeugt? Glaubst du, das ist genau die Type, die wir jetzt gebraucht haben am Main? Oder wie stehst du zu dem Transfer?
Ich glaube, es ist ein guter Transfer. Also bei Stuttgart war er ja richtig stark. Ja, und dann geht er nach England. Jetzt ist er wieder hier. Jetzt kann er wieder zeigen, was los ist. Im Sommer ist auch die EM. Das heißt, er muss Gas geben. Ja, wenn er dabei sein will, muss er Gas geben und der Schalter, ich habe auch zwei Kreuzbandrisse am selben Knie gehabt, der Schalter, der muss Klick machen. Ja, der muss einfach Klick machen, weil du musst abschalten, weil wenn du das die ganze Zeit in deinem Kopf hast, dann ist deine Karriere vorbei. Dann kriegst du es auch nicht mehr raus.
Du hast zwei Kreuzbandrisse gehabt?
Ich habe zwei Kreuzbandrisse
gehabt. Das war doch einer von den Bosas, 100%.
Nee.
Von wem? Von wem? Gib den Boldern, ne?
War tatsächlich ohne gegnerische Einwirkung.
Ja. In der Dusche ausgerutscht. Nee.
Ja, Halle, Fabriksporthalle.
Ah, und, schöner trockener Boden.
Richtig gut.
Alter,
also der Stürmer Kalajdzic, guter Transfer, aber wir sollten noch einen holen. Wir sollten uns nicht nur auf den verlassen.
Und heute gelesen, ganz kurz, Robin Koch fest verpflichtet.
Yes, Baby.
Ich glaube 27.
27.
Guter Mann.
Das, gute Nachricht. Guter Mann.
Ja, vor allem, guter du Mann. Siehst, der passt rein ins Umfeld. Ich bin bei diesem Kalaitis, ich finde das immer, aber ich mag es nicht, wenn das schon vorher so hochgehoben wird. Also ja, auch bei den Kollegen hier von Fußball 2000, der Basti Red, der hat irgendwie fast Samba in der Kneipe getanzt, wo du sagst, Freunde, wir hatten ja schon den einen oder anderen Transfer, der nicht so funktioniert hat, und Kolo war ein paar Stunden da, das ist in der Meta. Also ich finde es immer so gut, wenn einer da ist, zeigt, was er kann, zeigt, dass er es mag, zeigt, dass er will, und dann unterschreibt, verlängert er. Ich mag Verlängerung lieber als so, das ist aber so ein
Subjekt. Aber was noch dazu kommt, und falls ich jetzt nicht auf dem neuesten Stand bin, einfach reingrätschen, ist kein Thema. Wolverhampton hat doch gesagt, der kommt wieder. Also wir verleihen den nur.
Das
den,
ja,
den kaufen den.
Ohne Kaufoption. Ja,
Laie ohne Kaufoption. Der andere hat Kaufoption von der Big, glaube ich, auf 10 Millionen, und genau, der andere muss zurück erstmal. Und dann können Sie das
heißt, natürlich haben da, ein halbes Jahr, dann geht
wenn er performt, wenn er ja performt, dann kommen natürlich noch andere dann auf die, ach, Idee, vielleicht den Sascha dann zu holen, ja, vor der
EM. Also nochmal ganz kurz, wir kaufen jetzt, wir feiern jetzt einen Stürmer, der ein halbes Jahr zu uns kommt und dann wieder geht, definitiv.
Der geht auf jeden Fall. Wolverhampton hat schon gesagt, der Trainer hat schon gemeint, er wird verliehen, aber der kommt zurück, egal was passiert.
Macht das Sinn?
Jein. Also
wenn er einschlägt, ja.
Jein. Also für ein halbes Jahr, für ein halbes Jahr, um vorzuarbeiten, vielleicht für die nächste Saison, ohne Druck einen Stürmer zu suchen, macht wahrscheinlich Sinn.
Wenn man oder muss man doch sagen, ist es so ein bisschen, dass man sagt, okay, verzockt und nach dem Kolo-Ding einfach verkackt und jetzt irgendwie eingesehen, wir müssen jetzt irgendwie, dann leihen wir uns halt einmal für ein halbes Jahr. Aber das ist ja eigentlich auch nicht mit Perspektive oder mit Zukunft, dass man sagt, wir bauen uns jetzt hier wirklich mal eine Mannschaft für die nächsten Jahre auf, sondern das hatte der Kollege auch gesagt bei Frankfurt 2000. Ich freue mich auch mit, aber es ist eine Leihe ohne Kaufoption, wo du sagst, naja, also gut, dann orientierst du, also der Trainer weiß es besser als ich, aber dann guckst du so ein bisschen, dass du das Spiel auch nach ihm ausrichtest, und dann in einem halben Jahr ist er wieder weg, wo du sagst, ja, war immer wieder das Problem. Also,
Ja, man muss da gucken, wer ist auf dem Markt gewesen. Ich kenne jetzt nicht alle Stürmer, die sind auch europäisch, aber es ist generell brutal schwierig, in der Winterpause einen Spieler zu bekommen. Auf der Position wollen sie alle irgendwie natürlich einen Stürmer holen, der Tore machen kann. Und naja, gut, wenn er dann mal da ist, und irgendwie ist es ja auch so, Wolverhampton heißt ja nicht, dass der Trainer dann noch da ist, dass sie ihn doch wieder hundertprozentig zurück wollen, dass der Markt so groß ist für ihn und so weiter. Also, und vor allem Marmoush fällt ja einige Spieler aus, so ist es ja nicht. Und er ist natürlich nochmal ein anderer Spielertyp, das heißt, die beiden können zusammenspielen. Also er ist natürlich schon einer, der dann Flanken braucht und ist natürlich mit seiner Größe bei Standards enorm wichtig, und Marmoush ist ein Spieler, der spielt drumherum. Deswegen könnten die das System, könnten noch variabler sein, könnten dann mit zwei klaren Spitzen spielen, was auch wieder andere Aufgaben und Räume wäre für den Gegner. Also da steckt schon was dahinter, und am Ende geht es darum, Platz 6 oder vielleicht sogar nochmal höher zu kommen, um da europäisch zu spielen. Und wenn das erreicht wird, ist es ja sowieso auch finanziell wieder sehr lukrativ. Also ich sehe das, ich weiß jetzt nicht, was gab es noch für andere Möglichkeiten. Ja. Deswegen, ich sehe es gar nicht so schlecht. Klar, Kaufoption, logisch, ist immer besser. Aber mal sehen, was im Sommer ist.
Ja, der eine oder andere Spieler ist ja noch auf dem Markt. Ich habe heute Morgen, und ich bitte es nochmal zu entschuldigen, alles, was heute außer Beckenbauer, was ich gehört habe und gelesen habe, ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Die Eintracht ist bereit, habe ich im Stammplatz-Podcast, glaube ich, gehört, 20 Millionen oder im Elf-Freunde-Podcast auszugeben für einen Spieler. Jetzt weiß ich nicht, was Etikett...
Kalimuendo.
Ja, Paris. Ah,
genau. Okay. Jawohl, deswegen
ist Björn Francesco
uns, und Isaac Zabalenka.
Genau. Allein dafür ist es wert, sich diese Folge anzuhören.
Ja. Aber alleine, dass die Eintracht bereit ist, 20 Millionen auszugeben, das hatten wir noch nie.
Ja. Jetzt musst du
halt, aber also. Du musst halt auch mal.
Das ist ja, irgendwann musst du mal, also, weißt du.
Ja.
Wir zahlen ja auch fast 20 Millionen für Benny Sachs als Experten. Also irgendwann musst du mal so ein bisschen irgendwie. Die Herrschaften, lasst uns mal die Kugel ein bisschen drehen und sagen: Hallöchen BVB, was ist denn da los? Mein heißgeliebter, wo sind sie gerade? Marbella Trainingslager. Watzke gibt eine Pressekonferenz mit vor genau zwei BVB-Mikros, hat mir sehr gut gefallen. Und hält einen 20-minütigen Monolog kurz mal aus der Sonne in den Schatten und sagt, bye bye, 2025 ist es, ist er erledigt und ich gehe in Rente. Oder was auch immer dann machen soll, liebe Grüße. Was halten wir davon, dass Watzke mit Ansage den BVB verlassen möchte? Ist das eine Lücke, die zu schließen ist? Ist es eine Lücke, die zu spät entsteht? Björn, was meinst du? Was hältst du von der Causa Watzke?
Vielleicht sogar einen Tick zu spät, ich weiß nicht genau. Wenn man sich die letzten Jahre anguckt, hat sich vielleicht eine Veränderung auch schon vorher gut getan. Die Frage ist halt, wer steht in den Startlöchern? Die haben jetzt 2 Jahre Zeit, 1,5 Jahre Zeit, um Nachfolger zu finden. Vielleicht steht er auch schon da mit Matthias Sammer, wer weiß. Ja, Ja, ich bin mal gespannt, wer auf Watzke folgen wird. Auch mal auf Fußballverstand.
Ja, ich würde auch sagen, also das ist ja immer so wie bei Hoeneß, naja, im Hintergrund, die Jungs können ja auch nicht loslassen. Was sollen sie auch machen den ganzen Tag? Also da, irgendwie ist es ja sein Baby, wenn man in Dortmund dann fast zugrunde gegangen ist. Er kam, er hat da natürlich schon noch einiges da reingesteckt und der wird mit Sicherheit operativ ein bisschen weniger machen, aber trotzdem. Ich glaube nicht, dass es nehmen lässt, so das letzte Wort zu haben, so irgendwie in dieser Gruppe. Deswegen, ja, hört sich gut an, ist ein bisschen für die Außendarstellung, aber dass der Ganz dann weg ist. Und
macht irgendwie den Ehrenpräsidenten oder sowas.
Ich denke, er wird sowas wie ein Hoeneß wird er machen im Nachhinein. Ja. Guck mal, ich meine, der ist 2001, hat er angefangen als Schatzmeister, 2003 oder 2004 wurde er dann Vorstandsvorsitzender. Und ich glaube nicht, dass der sich komplett rausteilt. Das wird so ein bisschen ein Konziliere.
Podcast-Hörer jetzt bei YouTube anschauen, der Leidi nimmt seinen kleinen, halbwegs gewaschenen Finger und macht den Partner.
Ah ja, ich glaube, der wird trotzdem noch. Ja, der wird mit seiner Katze irgendwo so auf dem Sessel sitzen.
Katze kann ich bieten,
Gin und Tonic. An seine Rose
riechen. Besser deine Mutter stirbt, als meine Mutter stirbt. Alter Mafia-Spruch.
So, wir haben den Titel dieser Folge, sehr schön. Ja, aber ja, der Watzke ist ja, ach, ich weiß nicht, das ist immer aus der Ferne, ich kriege ihn nicht so mit, aber ich hatte echt immer das Gefühl, ich hatte es ja schon ein, zwei Mal gesagt, das war immer so ein bisschen Herzschmerz, diese Kloppo-Ära, der Klopp hat das Ding so hochgehängt, dass es nie wieder einer erreicht hat. Also nie einer hat diesen ultimativen Dortmund-Spirit noch so hinbekommen, wie abgesehen von den Titeln wie Kloppo.
Und das wird ihm ja vorgeworfen, Watzke, dass er immer noch im Kopf diese Zeit hat und dass er halt nicht wegkommt von dieser Zeit. Und das ist natürlich der Fehler. Wir haben vor 2 Jahren UEFA Cup gewonnen. Heurika, ist aber vorbei.
Ich denke heute noch an Sebastian Reich. Manchmal sind die Dinge, wie sie sind. So. so. Was haben wir noch? Wir warte mal, jetzt müssen wir gerade mal ein bisschen international. Wie heißt Timo Werner? Timo Werner verlässt die Bundesliga schon wieder und geht nach England.
Nächstes Thema.
Ist das weg? Ah, der Timo Werner. Ich halte ihn für einen unglaublich talentierten Spieler. Bisschen wenig so auf der Pfanne manchmal, aber gut, da ist wie. Aber ich habe immer das Gefühl, der Typ ist eigentlich ein begnadeter Fußballer, aber irgendwie ist da die Handbremse. Oder bilde ich mir das ein?
Ja, gut. In Leipzig spielt, glaube ich, Openda und Paulsen im Moment. Dann haben sie noch den von Salzburg geholt, den Stürmer. Der steht auch noch vor ihm. Sesko, genau, Benjamin Sesko, genau. Und ja, gut, er ist Nummer 4. Vielleicht spielt sogar Baumgartner dann eher im Sturm als er. Und daher, er will zu EM, er will dabei sein im eigenen Land, dann muss er spielen. Deswegen ist das Tottenham. Der Spielstil ist sehr gut, das könnte zu ihm passen. Das ist ein Trainer, der wirklich extrem Fußball spielen lässt, von hinten heraus mit flachen Bällen und viele Bälle in die Schnittstelle und alles. Da könnte er schon hinpassen nach Tottenham, mit Song zusammen dann in dieser Verbindung. Gar nicht so verkehrt. Ja, ich glaube, er ist klar, die sensible Spieler, weicher Spieler, das ist natürlich jetzt nicht so förderlich. Extremer Speed, abschlussstark und wie immer der gleiche Satz, was die Spieler sagen, ich brauche das Vertrauen vom Trainer. Ja, klar, die Trainer sagen dann, was gibst du mir, damit ich dir vertraue?
Zeig im Training Leistung.
Ja, also ist halt der Platz ist die einzige Möglichkeit. Daher, ich hoffe, dass er da in Form kommt, weil es ist ja nicht so, dass wir auf der Position, auf der 9, auf Rosen gebettet sind bei der deutschen Nationalmannschaft. Deswegen
der Timo Werner wäre
schon einer, weil totalen Respekt vor Niklas Füllkrug, so von seiner, wie er sich die letzten Jahre entwickelt hat, auch vom Typ her Persönlichkeit. Aber wenn er jetzt der Stürmer Nummer 1 ist, okay. Ich glaube, da müssen wir schon mal gucken, dass es da vielleicht einen anderen dann noch gibt. Und Timo Werner wäre jetzt so eine Person. Und deswegen hoffe ich, dass er in Form kommt.
Das wäre meine Frage an dich, Benni, gewesen, weil du wirst ja bei Bet & Win und überall Tipico schon als Nachfolger gehandelt von Julian Nagelsmann. Deswegen die Frage direkt an dich, lieber Benjamin.
Die Frage ist, ob er darauf stolz sein sollte.
Das ist die Frage. Will man das?
Kommt wieder der erste Satz, die EM im eigenen Land. Ja, das ist dann immer so. Aber,
geht raus.
Ja, okay.
Ja, aber das ist die Frage, braucht man den überhaupt? Braucht man den überhaupt, den Timo Werner? Auf der einen Seite, wie du sagst, ja, jetzt hast du Niklas Füllkrug, der schon Zettel am Fuß hat und immer noch spielt, ja. Und aber es ist ja so, ich meine, guck, was hatten wir früher für Stürmer? Und
ja, jetzt ist halt ja. Das.
Aber
ja,
bitte. Hast ja gerade gesagt, vor 2 Jahren ist die Eintracht Europa League, hast du ja selber gerade gesagt, vor 5 Minuten. Ja. Was hatten wir damals für Stürmer? Klar, da hatten wir Dienstmann, Höller und was weiß ich, was da Klose und so, weil da alles so kam. Jetzt haben wir es nicht und das ist ein Problem.
Ja,
das ist es.
Björn, meinst du, ist Timo Werner nach England eine Flucht, weil er sich hier nicht durchsetzen konnte, oder ist es genau das Richtige zu sagen, ey, du musst irgendwo hin, wo du also wirklich international irgendwie auf einem guten Niveau spielst und Stamm bist am besten?
Ja, also bei Leipzig hat er ja gar keine Chance mehr gehabt. Stürmer Nummer 4, glaube ich, hinter Šeško Nummer 4. Und ja, es war unabdingbar, dass er wechselt. Dass er jetzt zu Tottenham gegangen ist, ist okay, würde ich sagen. Tottenham ist so ein Regal unter den Top-Top-Mannschaften, würde ich auch sagen. Deswegen, also wenn er da Spielzeit kriegt, ist in Ordnung. Für die Nationalmannschaft sehe ich ihn nicht.
Wie alt ist er?
Dann lieber Undaf. Der ist 95er Jahrgang.
Na gut, okay. Ah, gut, auch schon fast 30. Na gut, das ist, ja.
Ja, also lieber, ja, lieber Undaf. Undaf für die Nationalmannschaft bringt bei, ja, Stuttgart starke Leistungen. Hat bei Saint-Gilloire, ich habe die Saison, oh, habe ich verfolgt. Saint-Gilloire hat brutal viele Tore geschossen.
Hast du bitte noch, ich habe den Vereinsnamen nicht verstanden. Lass doch bitte nochmal.
Saint-Gilloire.
Oh, oh, ausgesprochener Sexto, warte mal wieder. Ja.
Saint-Gilloire. Und, ja, jetzt an also auch da war ich schon stark, ja, bevor er zu Brighton ist er dann, ne? Und ja, von Brighton, ja, ist er jetzt zu Stuttgart. Ja, also unfassbarer Spieler, jetzt bei Stuttgart auch wieder top, hat Gerassi in seiner Abwesenheit auch brutal ersetzt.
Sehr gut ersetzt.
Und also das ist ein Stürmer, auf den sollte man, glaube ich, setzen. Vielleicht sogar vor Füllkrug.
Stuttgart, da war doch was. Stuttgart. Benni, du warst mal Trainer bei Stuttgart. Gibt es auch Kontakte eigentlich zu Stuttgart? Nach Stuttgart, zu VfB, zu dem Stuttgart?
Ach, wenn man dann irgendwo vom Verein weggeht, außer man geht im Guten, was selten vorkommt. Also im Guten heißt irgendwie so, ja, wirst Meister und gehst dann oder so, aber es gibt es ja heutzutage selten. Daher wenig, ja, außerdem die machen es ja auch richtig gut. Wieso sollte man da mit alten Kamellen und Vergangenheiten und sowas kommen? Da muss man ja dann auch irgendwie das abhaken, akzeptieren, annehmen. Und es läuft sehr gut, was jetzt auch nicht so schlecht ist für uns, weil klar, da wurde ein bisschen was aufgebaut und jetzt machen sie es hervorragend. Die Jungs sind in Shape, die Jungs sind, Gerassi performt natürlich außergewöhnlich gut. Aber auch so die ganze Mannschaft, wie sie spielt, der Spielstil ist sehr, sehr gut, hat der Sebastian Hoeneß hervorragend gemacht. Und die haben einfach auch dieses, Fußball ist dann halt auch was zwischen den Ohren so passiert, dieses Vertrauen in sich. Und die gegnerischen Mannschaften haben auch brutalen Respekt so jetzt über die letzten Wochen und Monate. Deswegen läuft sehr gut. Ja, einfach weitermachen und vielleicht klappt es mit der Champions League. Würde mich freuen.
Was hältst du denn von Sebastian Hoeneß? Also ich sage ganz ehrlich, bei Hoffenheim, das war jetzt kein schlechter Job, den er da gemacht hat, aber ich hätte nicht gedacht, dass er eine Mannschaft wie Stuttgart so vorantreiben kann und das leisten kann mit Stuttgart.
Ja, er hat in Hoffenheim auch keine schlechte Arbeit gemacht. Ist in Bayern 2 ist er Meister geworden. Das musst du auch erstmal hinbekommen, in der dritten Liga Meister zu werden mit einer zweiten Mannschaft. Das gab es noch nie. Mhm. Das ist er gerade gemacht. Dann hat Hoffenheim, ist er direkt auf Platz 4 hoch im ersten halben Jahr und dann ist es ein bisschen nach unten gegangen. Was aber auch in Hoffenheim ist generell nicht so einfach. Auch die Nachfolger haben ja jetzt auch nicht so brilliert, dass sie dann da oben mitspielen, weil es ist sehr bequem dort in Hoffenheim alles. Da fehlt ein bisschen die Wettkampfschärfe und deswegen in Hoffenheim ist er nicht mehr in Stuttgart. Ja, manchmal ist es auch nicht so zu erklären. Also wenn er es jetzt erklären müsste, warum es so super läuft, würde er mit Sicherheit ein paar Ansätze finden. Aber ja, es ist dann auch das Momentum, das irgendwie gehalten wird. Das ist so eine, ja, die Topspieler in Topform, die ganze Mannschaft funktioniert. Sie haben auch mit Mafropanos, Endo Spiele abgegeben, wo du denkst, oh, die haben eigentlich eine Qualität. Aber so vom Mannschaftsgefüge war das besser gewesen, weil die Spieler sich natürlich schon auch so größer gesehen haben als so die Mannschaft. So, ohne das jetzt, sie haben trotzdem ihre Leistung gebracht und es war in Ordnung, aber der eine spielt in Liverpool auch regelmäßig, der andere spielt bei Ajax und der andere spielt bei West Ham regelmäßig. Also gute, sehr gute Spieler, aber jetzt so für die Mannschaft war es besser gewesen und da haben so ein paar, sagen wir mal, eher so Teamspieler geholt und die anderen halt noch mehr gestärkt, wie Gerassi, Undav, haben halt zwei Stürmer, die Tore machen, haben einen hervorragenden Torwart mit Nübel. Das ist halt das Wichtigste im Fußball, dass du einen hinten hast, der letzte Mann im Tor, also der Torwart, der ist eine extrem Schlüsselposition, vorne die Stürmer. Deswegen, und das funktioniert gut in Stuttgart. Jetzt Hoeneß, der macht es einfach gut. Das wird man natürlich jetzt auch nochmal sehen. Jetzt sind sie natürlich noch mehr im Fokus, mehr Mannschaften stellen sich auf sie ein. Jetzt muss er natürlich auch noch mehr Lösungen finden, aber er hat einen sehr guten Werdegang und ich denke, er wird auch noch weitermachen. Also danach ist so ein Schritt wie klar, Bayern ist irgendwann vielleicht auch ein Schritt, nicht nur wegen dieser Hoeneß-Sache, aber generell musst du ja Leistung bringen, da kommst du ja nicht hin, weil jetzt Hoeneß heißt, aber vielleicht Leverkusen oder Dortmund, so Vereine wären dann für ihn mit Sicherheit interessant. Also ich sehe, dass da was möglich ist, also ein großes Trainertalent.
Und das wollte ich gerade sagen, der Name Hoeneß ist ja auch irgendwo am Anfang eine Bürde, weil du
verpflichtet, ja verpflichtend da vielleicht irgendwann mal diesen Versuch zu starten. Ich wollte den Benni mal fragen, also ich sage jetzt mal durch die Blume, muss jetzt nicht, also muss da jetzt auch nicht drauf an, aber wo bist du als nächstes? Ja?
Also, Benni, wo hast du unterschrieben? Komm, sag.
Der Benni kennt auch schon ein, zwei Tage. Jetzt aber komm, ist jetzt, ihr hört eh nur gerade bei Spotify, wir sind ja so ein
Sänger.
Pasta.de. Wo bist du als nächstes?
Also, wenn ich irgendwo unterschrieben hätte, bekommt man es irgendwie dann schon mit. Und dann ist es ja auch so, dann geht es ja immer ratzfatz im Fußball. Dann ist es ja nicht so, dass du dann 3 Wochen Zeit hast, bis es dann losgeht in der Regel. Das war immer so gewesen.
Jetzt ich sag mal so, in Italien gibt es ja gute Espresso.
Ja. Aber in Italien, klar, die haben dann mal ein bisschen, so in Italien ist es ein bisschen schwieriger, als Trainer reinzukommen, weil die so die italienischen Trainer auch noch mehr bevorzugen. Und das dreht sich so ein bisschen im italienisches Karussell. Da kommen dann selten mal so Externe mit rein. Gibt's auch mal. Luis Garcia war jetzt, aber auch nicht lange in Neapel. Mhm. Also daher Italien, klar, ist super lukrativ. England ist die beste Liga der Welt, wenn man jetzt wieder gesehen hat im Boxing Day. Weil wir jetzt keinen Fußball gucken konnten, habe ich natürlich auch extrem viel England geguckt. Das ist ein unglaubliches Niveau, unglaubliche individuelle Klasse, unglaubliche Intensität in Zweikämpfen. Macht so viel Spaß.
Das kann Spaß sein. Das ist wirklich.
Die unten stehen, wie Nottingham, habe ich mir gedacht, die haben 2, 3 Ausnahmespieler.
Du sitzt davor, denkst dir,
Alter. Die spielen einen Fußball, also sensationell. Also das war so geil gewesen. Ich weiß ja, Felix Magath hat mal zu mir gesagt, die machen im Fernsehen irgendwie das Spiel schneller als damals. Hat er mal zu mir gesagt. Aber das war so gut gewesen einfach in England jetzt diese Tage. Also England, klar, das ist immer ein Traum. Bundesliga, super, immer die meisten Zuschauerzahlen.
Macht es der Kloppo dieses Jahr wieder mit der Meister? Macht es der Kloppo dieses Jahr? Die
auf das sah echt gut aus, wo ich sie gesehen habe. Das sah echt gut aus. Die sind wieder abgegangen wie Zöpfchen. Also wie er die Mannschaft wieder irgendwie auf so ein Level von der Intensität gebracht hat. Wie die
und er hat seinen Erik wieder
gefunden. Ein Angriff nach dem anderen gerollt. Also echt geil. Aber klar, die Konkurrenz, wobei Arsenal jetzt, ja, das ist klar, so, die fangen jetzt Arsenal an nachzudenken. Die haben nicht das, diesen Flow, den haben sie jetzt wieder abgegeben und haben jetzt, glaube ich, 2 oder 3 Niederlagen hintereinander gehabt. Ich glaube, die Mannschaft ist dann doch noch nicht so reif, um das zu machen. Daher sehe ich natürlich City, die werden jetzt natürlich nochmal, ja.
Ja, Pep.
Also City Liverpool, ja, nicht nur wegen Pep, klar, aber ja. Die Mannschaft, wenn man sieht, die haben über 1 Milliarde reingesteckt, dann muss der was bringen. Also daher, nee, das wird schon zwischen City und Liverpool, sage ich. Aber mal gucken, wo die Reise hingeht. Auf jeden Fall immer offen sein und auch auf Abenteuer irgendwie offen sein. Und irgendwie muss der Job so auch zu einem passen. Also es gibt Vereine, wo man sagt, gab es jetzt auch schon, wo man dann irgendwie Abstand genommen hat, weil, naja, man muss die Mannschaften ja auch analysieren. Wenn man da hinkommt, kann man seinen Fußball so spielen? Was ist dort? Und meistens ist bei den Vereinen dann halt auch Chaos. Und du bist dann, sag mal, du gehst jetzt nach Köln als Beispiel, gehst nach Köln. So, die können jetzt 2 Perioden keine Spieler verpflichten. Die sind eh schon auf 17. Selbst ein Trainer wie Baumgart, den im Sommer noch erlebt hat im Trainingslager, der das echt sehr, sehr gut gemacht hat. Selbst er hat es nicht hinbekommen mit der Mannschaft. So, und was, ja, da gehst du da hin und Chaos. Und du sollst dann, ja, sagen wir mal, ja, du kommst dann und machst ein paar Zaubersprüche und dann läuft's wieder. Weil die Manager sagen sich, weil der Kader ist ja gut genug. Ja, aber das Fußball-Bundesliga.
Aber was genau?
So gut
was
ist genau der Kader von Köln jetzt nicht, ja?
Wie muss ich mir Chaos vorstellen? Also was meinst du mit Chaos, wenn Chaos im Verein?
Kein Selbstvertrauen da. Tiefster Winter in Deutschland. Keine Spieler jetzt in dem Fall können sie mehr verpflichten. Das Anfangsprogramm von Köln auch direkt total rasant. Das wissen die Spieler ja auch. Da geht's direkt zur Sache. Jetzt auch gegen Heidenheim fast schon Endspiel im ersten Spiel dann direkt nach der Winterpause. Also Chaos ist einfach ja, die Mannschaft weiß selber, dass die nicht so gut ist und wie lange das gedauert hat mit dem Trainer. Das müsst ihr euch mal vorstellen.
Ja.
Trainer braucht ja schon mal eine kurze Vorbereitung, damit er, wie trainiere ich, was trainiere ich, wann trainiere ich, Vorbereitungsplan, Trainingslager, ja, nein, da gibt's ja so viele Fragen. In Deutschland schneit es hier, jetzt haben wir eine Rasenheizung, alles so viele kleine Dinge, die dann abzuklären sind, ja. Und da kommt ein Trainer jetzt, der hat schon 2 Tage, ist schon gestartet. Der kam ja jetzt erst, der Schulz, dann glaube ich, am 3. Trainingstag. Das geht natürlich normalerweise gar nicht. Da musst du direkt, wenn der Trainer da abgesagt hat oder entlassen worden ist, wie auch immer bei Baumgart das gewesen ist, dann musst du direkt die nächsten 2 Tage einen Trainer haben. Das ist dein Job. Weil dann hat der Trainer wenigstens mal bei Weihnachten kurz mal, um alles sich vorzubereiten, da brauchst du wirklich mal, brauchst du ein bisschen was. Ja, und so ist es, ja. Gefällt mir jetzt nicht so, wie es da gelaufen ist.
Ich wage mal eine steile These. St. Pauli steigt in die Bundesliga auf.
Ja, könnte sein.
Nach 8, 9, 10 Spieltagen spielen die unten. Und sollte Benni nicht in Lohn und Brot sein zu dieser Zeit, übernimmt er mit Bernhard Rages den Verein und bringt ihn nach oben. So, ich bin raus.
Also, ja, ich aber jetzt guten noch, Trainer. Wenn das passiert.
Sehr guten Trainer, die müssen erstmal aufsteigen. Ja.
Wenn, lieber Benni, wenn Hamburg. Das passiert, gibt es auf jeden Fall einen Betriebsausflug Richtung St. Pauli von uns. Das glaube ich, Björn fährt, da lade ich nicht saufen.
Herbertstraße, ich war schon da, alles geht.
Sind wir so attraktiv, St. Pauli?
Nee, aber schöner Verein, also. Noch mit, nee, aber ich habe jetzt, ist mir so eingefallen, also St. Pauli wäre das für dich, okay, wahrscheinlich als Trainer würdest du jetzt das nicht so jeden, Zeit, ja.
Ich jetzt jeden Verein aus der ersten und zweiten deutschen Fußball-Bundesliga abfragen. Benni, wie wäre es denn mit
Nürnberg? Nein, aber Nürnberg Pauli, für dich? Moment, St. Pauli ist doch auch ein besonderer Verein. Ich meine, guck mal, kleines Stadion, so viele, es gibt schon viele Fans, aber es ist nicht vergleichbar mit dem großen HSV und trotzdem was Eigenes. Die haben was ganz, 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 ganz Eigenes.
St. Pauli, ja, St. Pauli hat seinen Charme auf jeden Fall, aber das wird ja jetzt jeder sagen. Millerntor, was spezielles Stadion, haben sie auch umgebaut und so. Logisch, wenn dann kurz vorm Spiel Hells Bells gespielt wird. Logisch, das ist was Spezielles. Aber du, am Ende musst du als Trainer gucken, was hast du dort? Was ist die Qualität? Was für Spieler? Ja. Was für Möglichkeiten? Und dieses ganze Drumherum ist nice to have. Natürlich immer schön, wenn das Stadion voll ist und da geht's ab und dann brennt es. Das muss auch zu einem passen, aber ja, du, es ist am Ende stets und fällt es natürlich auch mit dem Kader und daher.
Aber bei einem Wechsel zu einem Verein, Benni, bei einem Wechsel zu einem Verein, geht's nur um den Verein oder geht's auch so ein bisschen um Stadt? Was ist das für eine Stadt? Was ist da so für ein Lifestyle oder so? Oder geht's wirklich nur darum, wie ist der Verein gerade drauf und den Rest, da würde ich mich irgendwie einleben?
Du, wenn man jetzt mit Bruno und Bernhard, ist natürlich auch nochmal anders. Die sind ja schon alte Hasen, schon länger im Geschäft und klar, die gucken dann schon nochmal so, wo gehe ich jetzt hin? Ja, kann ich da auch wenigstens ein bisschen leben oder, sitze ich da irgendwo, ja? Nur den ganzen Tag im Trainingsgelände und wie ist das alles drumherum?
Hallo, also, Nico Kovac in Wolfsburg.
Länger. Ja, der fährt wahrscheinlich nach Berlin und so, klar, aber ja. Wolfsburg hat zum Beispiel Top-Trainingsbedingungen. Also da, die haben ein super Trainingsgelände und alles und ja, haben auch finanzielle Möglichkeiten, Spieler zu verpflichten, ist auch nochmal was anderes. Du kriegst dann auch nicht mehr alles. Aber klar, also ich schaue jetzt weniger drauf, weil für mich, ich bin eh den ganzen Tag am Arbeiten, spielt es jetzt keine Rolle, ob ich da in dem Büro sitze oder da in dem Büro oder da auf dem Trainingsplatz. Da ist es natürlich wichtig, dass so die Trainingsplätze und dieses ganze Drumherum, der Gym und um die Aufenthaltsräume für die Jungs, dass das alles stimmt. Aber für mich ist es jetzt noch nicht wichtig, keine Ahnung, was in 15 Jahren.
Und für den Benni ist nur wichtig, Weinfeste gibt es in jeder Stadt.
Ja, wobei, im Job selber ist es nochmal anders, weil da musst du das, ja. Da musst du dir das, was heißt überlegen? Nee, da ist es dann einfach wichtiger, dass du am nächsten Morgen ausgeruht, hundertprozentig fit bist. Daher jetzt in Frankfurt kann man das natürlich mal machen.
Dafür ist jetzt die Großmarkthalle offiziell eröffnet für 2024. Cheers!
Ja, ich habe euch da noch nicht gesehen.
Ja, ich bin nee, der Herr Baden, der ist eher daheim und spielt online. Aber bevor es total depressiv wird, Björn, ich wollte mal fragen, welche Rolle würdest du Lukas Podolski beim FC Köln? Sollte der direkt, was kann man den da irgendwie, was machen wir mit Podolski? Ich habe immer das Gefühl, wenn ich den Podolski sehe, wo ich sage, ach, wäre der nicht so ein bisschen der Harlekin für die Nationalmannschaft, so irgendwie mal 6 Monate Spaß machen?
Ich dachte gerade an Hennesersatz oder so.
Oder
schön.
Karneval.
Ja, das ist doch. Das hat mir gut gefallen, Herr Barton.
Ja, geil, ne?
Der Sound auch.
Kann ich.
So kann man was kann man, oder könnte man den Podolski noch irgendwie in der Nationalmannschaft einsetzen? Als Masseuse, irgendwas, als Dönerspieß, irgendwas, dass man sagt, mein Gott, der bringt doch immer guten Laune, dass das mal so ein bisschen weniger verkopft ist.
Masseuse, Alter.
Podolski ist auf jeden Fall ein geiler Typ, gerade menschlich.
Hammer.
Ja, sollte man vielleicht bei der EM mitnehmen, wie Klose damals als Stürmertrainer, damit er halt auch ein bisschen Stimmung macht. Ja, kann er auch mal reinschnuppern ins Trainerbusiness. Ansonsten zukünftiger Köln-Trainer safe.
Auf jeden Fall.
Nicht jetzt, aber irgendwann.
Der kriegt sein halbes Jahr, oder?
Definitiv. Hat er schon seinen Trainerschein? Macht er ihn gerade, Benni, weißt du was?
Nee, der ist auch noch Spieler.
Ach, der ist ja, in Polen noch Spieler.
Aber kannst du, das heißt, du darfst den Trainerschein nicht machen, bevor du deine Spielerkarriere beendet hast? Darfst du das nicht? Oder darfst du das schon hintenrum?
Ich glaube, du hast die Zeit gar nicht. Also das weiß der Benni wahrscheinlich besser. Ja, ja.
Ja. Hast die Zeit, geht ja gar nicht. Du hast ja auch Training und alles, bist ja dann auf dem Niveau. Du kannst vielleicht parallel die kleinen Scheine erstmal unten anfangen und so, ja. Deswegen. Aber ich weiß nicht, ob er als Trainer, wir werden sehen, ob er als Trainer aufkreuzt.
Ich kann mir das richtig vorstellen. Jungs, auf jetzt, gib Döner danach. Auf jetzt, Jungs, komm jetzt. Gölle.
Podolski kann ich mir auch richtig geil als Köln-Trainer vorstellen.
Ohne Mist. Aber nur, genau, nur Köln. Nichts da, aber der ist wirklich.
So, der Dadai von Köln. Der
Dadai und dann wird er mit denen noch Meister.
Ja, dann wird er so den Waffen und dann sitzt er da und sagt: Ich beende meine Karriere noch 2 Jahren. Aber ist okay. Mein so, Nachfolger
mit Paroline gebe gut. Und dann herkommt. Am Anfang lachen alle, denken sich: Der Rehagel bei Griechenland. Ja, ja, viel Spaß. Und zack, 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 zack. So,
warte mal.
Pokalsieger. Und der Podolski, ohne Scheiß, der. Nie wieder was gerissen, aber einmal mit Köln deutscher Meister geworden. Und ich so, Alter, wo kommt das denn
jetzt her? Jetzt ganz kurz, ich habe heute gelesen, was haltet ihr davon? Es fällt mir gerade ein. Es ist die Überlegung, den DFB-Pokal in Franz-Beckenbauer-Pokal umzusetzen.
Da schließt sich der Kreis dieser Folge. Was sagt die Runde dazu? Genau, das
auf
genau
jeden
der Franz-Beckenbauer-Pokal oder noch irgendwas soll umbenannt werden?
Ja, ich würde alles umbenennen. Franz-Beckenbauer-Bundesliga, nein, aber jetzt ehrlich. Ich finde es eine gute Idee. Warum nicht?
Benni? Ja, es hat Charme, ne?
Ja. Ja, egal wer.
Ja. Ja. Ich kann mich nicht so ganz anfreunden. Also vielleicht Franz Beckenbauer mit Sicherheit irgendetwas. Ob es jetzt der Pokal ist oder die Meisterschaft, weiß ich jetzt nicht genau. Aber irgendwie jetzt DFB-Pokal ist DFB-Pokal. Jetzt Franz Beckenbauer-Pokal, ich weiß nicht.
Wenn dann DFL Supercup.
DFL-Supercup. Ja, so irgendwie so ein Spiel, genau,
dass du ja. Das sagst,
genau. Der Meister gegen den Pokalsieger heißt.
Das Schlimme ist, wenn Benni da ist, ist es so undankbar, weil ich nicht weiß, der liefert so viele Vorlagen für den Titel. Ich weiß nicht, was ich heute nehmen soll. Das ist unglaublich. Also. Björn, was hältst du davon? Genau dasselbe?
Ja, wie gesagt, also DFB-Pokal würde ich jetzt vielleicht auch nicht nehmen. DFL Supercup ist ein hässlicher Name, den kann man Beckenbauer Supercup nennen.
Ja.
So würde ich mich anfreunden. Ja. Da hat man dann auch ein bisschen ihn gewürdigt. Aber DFB-Pokal ist seit zig Jahren der DFB-Pokal und das soll es bleiben.
Ich finde es auch. Ich glaube, die haben jetzt auch vor, dass sie dann eine ganz mega große Trauerfeier in der Allianz Arena machen wollen, hat der Rummenigge schon gesagt. Aber dann, wenn du damit anfängst, dann kommen die Hamburger mit, was ist mit Uwe Seeler? War der nicht so wichtig wie Franz Beckenbauer, die Bayern? Das heißt, dann hast du da jeder Verein hat seine große Ikone, dann kommt Schalke mit Rudi Assauer an und so, sagst, ja, ach, wo fängst du jetzt da an, hörst da auf? Also, Herr Baden, stellst du beim Tetris spielen oder geht's?
Hast du noch 30 Sekunden? Mir fällt gerade nicht ein, das darfst du keinem erzählen. Mir fällt gerade nicht ein, wie die Straße heißt hier in Frankfurt, wo der DFB ist. Ich hab's doch dann nicht mehr alle. Die kann man doch um. Otto Fleckschneise. Kerle.
Guck mal hier.
Das gibt's doch gar nicht. Und das ist hier um die Ecke bei mir. Die könnte man umbenennen.
Also übrigens bin ich am Donnerstag um 12 Uhr wird online, man kann auch real da sein, aber online auch die neue Direktorin für den Frauenfußball, Nia Künzer, vorgestellt. Da werde ich dabei sein für Abseits der Fußball-Podcast und werde investigative Fragen stellen. Und genau, es wird wieder bei Insta und Co. berichtet, beziehungsweise nächsten Dienstag spätestens werde ich kurz darüber berichten, wie diese Pressekonferenz war.
Schön, dass ich das auch erfahre.
Ich wohl.
Neuen Podcast.
Ich sag dir 100.000 Mal, check doch bitte mal, ob du noch
ein bisschen Kommunikation. Ich weiß doch, Spaß,
alles gut. Ein bisschen weniger Tetris spielen und gut. So, die Herren, ich sage.
War Super Mario, so.
Ich sag, Herr Baden, haben Sie noch was? Ich hätte jetzt noch.
Einen hätte ich noch, einen kurz, weil wir gerade durch.
Ja, das weiß Kovac und Wolfsburg, wir hatten sie ja schon gut, das ist eben.
Einen hätte ich noch, ich habe was gelesen, kurz vor Aufnahme, bevor du mich angerufen hast hier über Skype, habe ich was gelesen, was auch, ich denke, passend und auch emotional bedingt, weil gerade Franz und so, habe ich gelesen, Schumi, und wer Formel 1 Fan war, der kommt natürlich nicht an Schumi vorbei, irgendwie Schumi kann wieder aufrecht am Tisch sitzen. Und ich meine das jetzt nicht sarkastisch oder sonst was, du hast 10 Jahre nichts gehört. Und dann lese ich
fast gesagt, ich hätte das fast gehört, im Gegensatz zu dir.
War natürlich eine Steilvorlage jetzt, Leini.
Ja.
Geil, oder?
Wann habe ich das letzte Mal erlebt, dass der Leini aufrecht am Tisch saß? Lange her.
Ein S-Kreuz. Nee, aber das hab ich auch gedacht, oh, okay, du hörst 10 Jahre gar nichts und dann, man wünscht sich ja, dass da wieder ein bisschen was gesundheitlich und so, ist doch klar, ja. Ich meine, was Beckenbauer für Fußball ist, Schumi für Formel 1, also zumindest in Deutschland. Drücken wir die Daumen.
Ja, Fingers crossed.
Da weiß sogar der hätte da nichts mehr zu sagen. Siehst du?
Nee, also ich würde mir tatsächlich wünschen, man hört ja immer mal wieder so ein bisschen, jetzt will die Tochter vom Schumacher will ja heiraten.
Gina.
Aber Herr Barton, vielen Dank für den. Ich hätte noch Infos aus dem Reitsport. Vielleicht wollen wir das auch noch kurz bequatschen. Kannst du unbedingt Host bleiben, dieses Podcast.
Ich sage eine Buchempfehlung.
Applaus. Oh, Benni?
Was jetzt? Nochmal, es flackert ein bisschen. Es flackert ein bisschen.
Was sieht man gar nicht.
Okay. Weil du diesen Hintergrund so jetzt. Dieter Lange.
Die Autobiografie.
Sieger erkennt man am Start. Verlierer auch. Mein Motto für dieses Jahr.
Sieger erkennt man daran, dass
Sieger erkennt man am Start, Verlierer auch.
Das ist doch, du sitzt doch hier auf so einem Dingsball, oder? Ist das ein Stuhl oder ein Ball, auf dem du sitzt doch auf dem Ball, rückentechnisch, oder? Der Profi.
Ich stehe sogar. Ich habe so ein bisschen, kannst du hochfahren.
Ja.
Wirklich Rücken. Jetzt mal wirklich, wenn du die ganze Zeit unten sitzt, du kannst natürlich auch so besser arbeiten, kannst schon mal hinstellen, ja.
Du stehst
alles dran. Für den Erfolg.
Der kann
alles
alles für den Erfolg.
Ich sage, oh, du bist auf Foto machen. Ich sage schon mal, bitte steht daheim auf und applaudiert für Benjamin Sass, Björn Francesco und Tiet. Übrigens, am Wochenende geht es endlich wieder los. Das heißt, wir können auch wieder über Fußball reden, über Ergebnisse, über Reitsport, dann auch bei einem nächsten Special. Ich sage, die Herrschaften, vielen, vielen Dank. Liken, teilen, abonnieren. Übrigens sind wir ab sofort dann auch hoffentlich auch bald wieder auf anderen Portalen vertreten. Wir klären es gerade über unseren Anwalt.
Wenn nicht, mache ich einen Eiskunstlauf-Podcast.
Das sehe ich.
So, der Herr Barton wird jetzt bis zum nächsten Mal noch aufrecht sitzen am Tisch und ich sage vielen Dank, liken, teilen, abonnieren und schönen Feierabend, die Herren. Vielen Dank.
Ciao, ciao.
Bis dann. Bye, bye.
Servus.